machen also jetzt noch einmal weiter mit der Hegelschen Rechtsphilosophie. Sie werden sich daran erinnern, dass wir uns in der vergangenen Woche mit Hegels Begriff der bürgerlichen Familie auseinandergesetzt haben und uns dabei für die Frage interessiert haben, welche zum Teil in sich widerspruchsvollen Elemente darin zusammenkommen. Sie werden sich auch erinnern, dass ich Ihnen kurz mitgeteilt habe, dass Hegel zwischen Moralität und Sittlichkeit unterscheidet. Sittlichkeit, das sind die Werte und Normen, die keineswegs immer gesetzlich kodifiziert sein müssen, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Moralität, das ist die Haltung eines Einzelnen. Hegel, soweit er ein früher Soziologe ist, ist klar, dass auf Moralität alleine eine Gesellschaft nicht beruhen kann, sondern auf bestimmten Formen der Sittlichkeit. Und da gehört nun durchaus aktuell seiner Meinung nach die Familie dazu, die allerdings durch den Widerspruch gekennzeichnet ist, dass sie einerseits eine Institution sein soll, also eine Form des solidarischen Zusammenlebens, die auf Dauer gestellt ist und auch in Rechtsverhältnissen geordnet sein muss. Das aber andererseits, und da kommt nun Hegel als Diagnostiker der Modernität überhaupt nicht drum herum, das festzustellen, man dem Prinzip der Moderne so viel Tribut oder Einsicht zollen muss, dass man sieht, dass die Ehen, die in seiner Zeit geschlossen werden, eben nicht mehr, wie das früher in der Vergangenheit gewesen ist, nur institutionelle Bündnisse sind. Man kann im Mittelalter oder aus traditionellen Gesellschaften zeigen, dass dort eben nicht die beiden Partner geheiratet haben, sondern dass gewissermaßen Familien sich verschwistert haben darüber, dass sie sich ihre Kinder als Ehepartner gegeben haben, sondern dass in der Moderne das Prinzip der Subjektivität gilt. Und das heißt dann im Falle der Liebe oder der Ehe natürlich auch das Prinzip der romantischen Liebe. Damit ist aber zugleich ein Unruhefaktor oder, wenn Sie so wollen, eine Art Sollbruchstelle in die Grundlagen dieser Institution mit eingebaut, weil nämlich dieses moderne Prinzip der Subjektivität die Neigung zur romantischen Liebe sich mit einer bestimmten, aus kontingenten Gründen, wegen vermuteter Seelenverwandtschaft oder anderer Gründe oder des erotischen Begehrens wegen geschlossenen Partnerschaft, keine internen Haltepunkte hat, so dass, und das zeigt ja auch die Erfahrung, das zeigen die Scheidungsquoten, dass die Ehe zwar auch dann funktionieren kann, wenn die Liebe nicht mehr besteht, sie dann aber brüchig wird. Gleichwohl ist Hegel der Meinung, dass man Scheidungen erschweren soll. Und dass man zwar nicht mit Kant sagen muss, dass die Ehe in einem Vertrag besteht zur wechselseitigen Nutzung der Geschlechtsorgane, wohl aber, dass diese Ehe auch und nicht zuletzt durch den Geschlechtstrieb ein Telos, einen Zweck hat, nämlich eine neue Familie von vorne anzustiften und das heißt, Kinder hervorzubringen. Hegel verbindet die Ehe mit dem Begriff der Fortzeugung, wenn man so will. Zugleich aber ist die Familie ein Ort, in dem sittliche Haltungen erworben werden können. Deswegen ist für Hegel, und das ist nun sehr interessant, auch das Verhältnis der Geschlechter eines, das er durchaus theoretisch zu erfassen versucht, und zwar in den Paragraphen 164 folgende, wo er sich noch einmal gegen die freie romantische Liebe ausspricht und wo er nun also gegen romantische Autoren wie etwa Friedrich Schlegel mit seinem damals viel skandalisierten Kurzroman Lucinde argumentiert, dass Mädchen eigentlich ihre Bestimmungen in der Ehe haben. Zusatz zum Paragraphen 174 gegen Schlegel, die Bestimmung, in der Suhrkamp-Ausgabe 317, die Bestimmung des Mädchens besteht wesentlich nur im Verhältnis der Ehe. Die Forderung ist also, dass die Liebe die Gestalt der Ehe erhalte und dass die verschiedenen Momente, die in der Liebe sind, ihr wahrhaft vernünftiges Verhältnis zueinander bekommen. Hegel hat immer einen emphatisch, wenn Sie wollen, emphatisch institutionellen Begriff der Vernunft und die vernünftige Ausdrucksweise der romantischen Liebe ist für Hegel die Ehe. Die Frage ist dann, was ist das für eine Einheit, in der sich Männer und Frauen in der Ehe zusammentun. Frauen haben hier nun doch ihre Rolle vor allem in den Aufgaben der Aufzucht und der Sorge. Damit spricht Hegel nicht. Zusatz zum Paragraphen 165 dagegen, dass Frauen etwa gebildet werden, auf höhere Schulen gehen oder Universitäten, was es damals natürlich noch nicht gegeben hat. Und deswegen setzt er hinzu, Seite 319 folgende, Zitat, Frauen können wohl gebildet sein, aber für die höheren Wissenschaften, die Philosophie und für gewisse Produktionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern, sind sie nicht gemacht. Frauen können Einfälle, Geschmack und Zierlichkeit haben, aber das Ideale haben sie nicht. Und das, was nun kommt, sind Sätze, die uns natürlich außerordentlich empören. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist der des Tieres und der Pflanze. Das Tier entspricht mehr dem Charakter des Mannes, die Pflanze mehr dem der Frau. Denn sie ist mehr, das ist jetzt durchaus positiv gesagt, ruhiges Entfalten, das die unbestimmte Einigkeit der Empfindungen zu seinem Prinzip erhält. Stehen Frauen an der Spitze der Regierung und Königinnen hat es ja nun auch schon also in der Renaissance und im Mittelalter gegeben oder sogar in der Antike, stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr. Denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. Die Bildung der Frauen geschieht, ich zitiere immer noch, Paragraph 166 Zusatz, die Bildung der Frauen geschieht, man weiß nicht wie, gleichsam durch die Atmosphäre der Vorstellung, mehr durch das Leben als durch das Erwerben von Kenntnissen, während der Mann seine Stellung nur durch die Errungenschaft des Gedankens und durch viele technische Bemühungen erlangt. Also das sind durchaus traditionelle Auffassungen, obwohl natürlich Hegel auch in diesem Jahr 1820 reagiert, und darüber haben wir im vergangenen Semester gesprochen, auf diese Berliner Salons von Henriette Herz, Reilmann Hagen und Dorothea Schlegel. Darauf reagiert er, aber bemüht sich zu sagen, dass das letzten Endes nicht geht. Und daraus entwickelt er dann im Zusatz zum Paragraphen 167, indem er für die seiner Meinung nach vernünftige Gesellschaft Europas festhält, dass die Ehe wesentlich Monogamie ist. Wesentlich Monogamie, wodurch er sich natürlich absetzt von anderen damals zum Teil bekannten Religionen, wie Sie vielleicht wissen, sowohl im antiken Judentum als auch im Islam gilt anders als im Christentum die Monogamie nicht von Anfang an. Das Judentum hat die Monogamie jedenfalls im Europäischen Reich, im europäischen Bereich im 12. Jahrhundert eingeführt, während im Islam das sich praktisch durchgesetzt hat, aber religionsgesetzlich scheint da die Mehrehe immer noch zugelassen zu sein, was im Christentum definitiv nicht der Fall ist. Ja, bitte.
Steht denn dieser Text im Kontext zur Phänomenologie des Geistes, den wir hier gesprochen haben? Weil letzten Endes präsentiert sich mir das so, dass das die Phänomenologie des Geistes dann nur für das, was Sie uns vorgetragen haben, nur für die Männer gilt.
Das ist eine gute Frage, ja.
Was ist dann mit dem Kampf um Anerkennung im
Ja. Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage und ich kann Ihnen nur recht geben, dass Hegel so etwas wie den Kampf um Anerkennung zwischen Männern und Frauen nicht im Blick hat. Er hat es in einem Zusatz, den habe ich Ihnen jetzt nicht so sehr vorgelesen, denn doch in einem Fall konkretisiert, nämlich für den Fall einer antiken Tragödie. Der Antigone des Euripides, und vielleicht kennen Sie die Geschichte, das ist die Geschichte von Antigone, die gern möchte, dass ihr Bruder Polyneikes, der sich gegen den König und Tyrannen von Theben, Kreon, vergangen hat, dass der bestattet wird. Und Kreon will als Herrscher eines Staates, der keine Rebellionen und keinen Widerspruch duldet, diesen Leichnam nicht bestatten, sondern draußen verrotten und von den Hunden fressen lassen. Und Antigone verkämpft sich jetzt als Mädchen, als Frau, deren Wesen die Frömmigkeit und das Gefühl ist, in dieser Auseinandersetzung mit dem männlich gedachten Staat, um dann am Ende zu unterliegen. Aber ich bringe mal das Zitat, vielleicht ist es ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage. Paragraph 166, der Mann hat daher sein wirkliches, substanzielles Leben im Staat, der Wissenschaft und desgleichen und sonst im Kampf und der Arbeit mit der Außenwelt und mit sich selbst. Interessante Formulierung, wenn man sich für Identitätstheorien interessiert, mit sich selbst. So dass er nur aus seiner Entzweiung die selbstständige Einigkeit mit sich erkämpft, deren ruhige Anschauung und die empfindende subjektive Sittlichkeit er in der Familie hat, in welcher die Frau ihre substanzielle Bestimmung und in dieser Pietät ihre sittliche Gesinnung hat. Also die Frauen sind für die Pietät zuständig. Und dann erläutert er die Handlung der Antigone, nicht von Euripides, sondern von Sophokles. Die Pietät wird daher in einer der erhabensten Darstellungen derselben, der sophokleischen Antigone, vorzugsweise als Gesetz des Weibes ausgesprochen und als das Gesetz der empfindenden subjektiven Substantialität der Innerlichkeit und so weiter und so weiter. Ein Gegensatz, der der höchste sittliche und darum die höchste tragische und in der Weiblichkeit und Männlichkeit der selbst individualisiert ist. Und dann verweist er auf die Phänomenologie des Geistes. Also soweit es um Empfindsamkeit und Sittlichkeit geht, gibt es diesen Kampf um Anerkennung, nicht aber im Bereich der Politik, der Wissenschaft und des Rechtes. Ja, da war eine Frage, bitte. Das Prinzip der Monogamie, das erläutert er dann auch noch mal so gut, wie er es kann, kulturvergleichend. Er meint, dass es das so eben nur im Abendland, im Okzident gibt, die Institution der Hausfrau, die es so also in asiatischen Gesellschaften nicht gibt, wo das Haus von Sklaven und Sklavinnen besorgt wird, nicht aber von der Ehefrau. Dann gibt es einen merkwürdigen Zusatz, dass er sagt, also in den morgenländischen Gesellschaften haben die Männer dann häufig mehrere Konkubinen, bezieht sich auf physisches Verhältnis, nicht Anerkennung. Also zu den Konkubinen gibt es kein Anerkennungsverhältnis, daraus kann man rückschließen, dass er irgendwie im Hinterkopf gehabt hat, dass es zwischen Ehemann und Ehefrau jetzt doch ein Anerkennungsverhältnis gibt. Wir werden mal sehen, ob er das noch zum Ausdruck bringt. Er versucht das dann auch nochmal kulturgeschichtlich zu erläutern, indem er auf die Ritterkultur Bezug nimmt, wo die Frau ins Unendliche erhoben wird als Ideal. In der ritterlichen Literatur, wo zum ersten Mal die freie, ungeteilte Liebe propagiert wird und die Ehre der Persönlichkeit, wo der Mann nach seiner Individualität die Frau als sich gleich achtet und setzt und nicht höher, wo also gewissermaßen im familialen Bereich die Gleichwertigkeit von Frauen auf Persönlichkeiten bereits angesprochen ist. Gleichheit, Zitat, Seite 321, Gleichheit, die Selbigkeit der Rechte und der Pflichten. Mann soll nicht viel mehr gelten als die Frau, nicht niedriger, behält noch seine Individualität fürs andere. Aber gleichwohl meint er, Frauen sind zur Wissenschaft und Politik nicht geeignet. Und das Verhältnis soll von dem Hintergrund dieser bereits in der abendländischen Ritterkultur angelegten Hochachtung der Frau doch ein wesentlich gleichberechtigtes sein. Es kommt dann im Paragraphen 168 eine längere, man könnte fast sagen, protobiologische Überlegung zum Inzestverbot, was ich jetzt übergehe, aber er hat schon die Meinung, dass es auch schon im Tierreich da eine dunkle Ahnung gibt, dass das für die Fortpflanzung nicht sinnvoll sei. Damit versucht er sich dann eben die vielfältigen Inzestverbote zu erklären. Um dann nun in den Paragraphen 170 bis 72 unter der Überschrift das Vermögen der Familie, er sich für die Frage interessiert, wie das Verhältnis von Familie und Eigentum ist, dass die Familie also in gewisser Weise so etwas auch wie eine Rechtsperson ist, die nach außen hin vom Mann, vom Familienvater vertreten wird. Und hier haben Sie auch schon die Blaupause einer Rollenverteilung in der Familie, die bis weit auch in unserem Land bis in die 1960er Jahre gegolten hat. Zitat, Paragraph 171, Seite 324. Ferner kommt ihm, nämlich dem Mann, vorzüglich der Erwerb nach außen, die Sorge für die Bedürfnisse sowie die Disposition und Verwaltung des Familienvermögens zu. Dieses, und das ist nun interessant, ist gemeinsames Eigentum, sodass kein Glied der Familie ein besonderes Eigentum, jedes aber sein Recht an das Gemeinsame hat. Das ist natürlich interessant, also er würde Familien ablehnen, in der alles Familienvermögen dann alleine etwa dem Familienvater gehört. Das führt wieder in die Problematik über, die wir auch in der vergangenen Woche diskutiert haben, dass die Familie als sittliches Verhältnis es ausschließt, dass ihre Binnenbeziehungen juristisch geregelt sind, Stichwort Ehevertrag. Das hatte natürlich erhebliche Auswirkungen in seiner Zeit auf das Erbrecht. In Paragraphen 172 wird dann erläutert, dass sich durch die Ehe eine neue Familie konstituiert und die Vorrechte der Herkunftsfamilien damit in gewisser Weise aufgehoben sind. Also die neue Familie gewinnt mindestens so viel Kraft wie die Herkunftsfamilie. Und er geht auch nicht darüber hinweg, dass es damals schon so etwas wie interne Eheverträge gegeben hat, Paragraph 172, Seite 324, die Ehepakten, wenn in ihnen für die Gütergemeinschaft der Eheleute eine Beschränkung liegt, die Anordnung eines bestehenden Rechtsbeistandes der Frau und dergleichen haben insofern den Sinn, gegen den Fall der Trennung der Ehe durch natürlichen Tod, Scheidung und dergleichen gerichtet und Sicherungsversuche zu sein, wodurch den unterschiedenen Gliedern als solchen ihr Anteil an dem Gemeinsamen erhalten wird. Also auch hier wieder eine Konzession an die Einsicht, dass es eben eine moderne Familie und eine moderne Ehe ist, die aus mit Rechten ausgestatteten Personen besteht. Und nun, und das interessiert uns natürlich besonders, steuert dieser Abschnitt der Rechtsphilosophie nun im Teil C in den Paragraphen 173 folgende nun wirklich auf das pädagogische Problem im engeren Sinne zu, nämlich auf die Zeugung und Erziehung von Kindern. Ich lese Ihnen den Paragraphen 173 mitsamt Zusatz vor, Seite 325, Paragraph 173. In den Kindern wird die Einheit der Ehe, welche als substanziell nur Innigkeit und Gesinnung, als existierend aber in den beiden Subjekten gesondert ist, als Einheit selbst eine für sich seiende Existenz und Gegenstand, den sie als ihre Liebe, als ihr substanzielles Dasein lieben. Der natürlichen Seite nach wird die Voraussetzung unmittelbar vorhandener Personen als Eltern hier zum Resultate, ein Fortgang, der sich in den unendlichen Progress der sich erzeugenden und voraussetzenden Geschlechter verläuft, die Weise, wie in der endlichen Natürlichkeit der einfache Geist der Penaten, die Penaten, das waren die römischen Hausgötter, seine Existenz als Gattung darstellt. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz. Zwischen Mann und Frau ist das Verhältnis der Liebe noch nicht objektiv. Denn wenn die Empfindung auch die substanzielle Einheit ist, so hat diese noch keine Gegenständlichkeit. Ich erläutere das gleich. Eine solche erlangen die Eltern erst in ihren Kindern, in welchen sie das Ganze der Vereinigung vor sich haben. Die Mutter liebt im Kinde den Gatten, dieser darin die Gattin. Beide haben in ihm, also im Kinde, ihre Liebe vor sich. Während im Vermögen die Einheit nur in einer äußerlichen Sache ist, also im Familienvermögen, also im Geld oder in Immobilien, ist sie in den Kindern in einem geistigen, in dem die Eltern geliebt werden und das sie lieben. Das sind so wichtige Sätze, dass man das jetzt wirklich nochmal im Einzelnen kommentieren muss. Also, in den Kindern wird die Einheit der Ehe, das ist so eine metaphysische Fragestellung, welche als substanziell nur Innigkeit und Gesinnung, das ist das Gefühl, die Substanz, als existierend, und das ist einer der Grundgedanken von Hegel, es muss auch Wirklichkeit gewinnen, existieren, da sein. Als existierend aber in den beiden Subjekten gesondert ist. Es sind ja immer noch zwei Menschen, die sich zusammenfinden. Als Einheit selbst eine für sich seiende Existenz und Gegenstand. Also was ist mehr als das Gefühl, die Wirklichkeit, die Existenz, das Dasein des Ausdrucks, dass hier zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, an gleichgeschlechtliche Ehen, konnte er natürlich noch nicht denken, zusammengehören. Welches ist dieser Gegenstand? Und damit das ist jetzt ganz abstrakt philosophisch gemeint, nicht irgendein Ding, den sie lieben können und in dem sie dann ihre eigene Liebe wiedererkennen. Das ist das Kind, beziehungsweise das, wie er hier mit einem logischen Ausdruck sagt, das Resultat ihrer Verbindung. Das Kind, das da gezeugt wird, ein Fortgang, der sich in dem unendlichen Progress der sich erzeugenden und voraussetzenden Geschlechter verläuft. Aber das reicht eben nicht, die Zeugung, sondern es soll die Zeugung in einer Familie sein. Jetzt sind wir wieder bei der relativen Instabilität der romantischen Liebesbeziehung. Das ist Gefühl, das ist Schwärmerei. Aber das hat keine Dauer, kein Dasein. Deswegen kann er im Zusatz nun sagen, zwischen Mann und Frau ist das Verhältnis der Liebe noch nicht objektiv. Also das Objektive ist das, was Gewicht in der Existenz hat. Denn wenn die Empfindung auch die substanzielle Einheit ist, das, was sie verbindet, so hat diese noch keine Gegenständlichkeit, also nichts außer sich. Erinnern Sie sich, und das ist jetzt nur auf einer höheren Ebene miteinander zu vergleichen, an die entsprechenden Passagen aus der Phänomenologie Herrschaft und Knechtschaft. Dort gewinnt der Knecht, weil er sich gewissermaßen in der Arbeit vergegenständlicht und etwas Objektives, das dann auch in der Welt bleibt, schafft. Und analog ist das hier in der Rechtsphilosophie, in dieser Theorie der Familie mit den Kindern. Jetzt hat man einen Ausdruck der Liebe vor sich, die Gegenständlichkeit, wie er mit einem philosophischen Terminus sagt. Eine solche erlangen die Eltern erst in ihren Kindern, in welchen sie das Ganze der Vereinigung vor sich haben. Die Mutter liebt im Kinde den Gatten, dieser darin die Gattin. Beide haben in ihm ihre Liebe vor sich. Während im Vermögen die Einheit, im Vermögen, also Immobilienbesitz, Kapital, während im Vermögen die Einheit nur in einer äußerlichen Sache ist, weil ja Geld oder Vermögen nach seiner Voraussetzung mit dem inneren Wesen der Beteiligten nichts zu tun hat, ist sie in den Kindern in einem Geistigen, in dem die Eltern geliebt werden und das sie lieben. Ja, und womit man sich jetzt natürlich mal auseinandersetzen muss, ist die offensichtliche Kluft, die vermutlich schon 1820 zwischen diesen Festlegungen und der empirischen Wirklichkeit bestanden hat. Wir würden ja auch, also wenn wir uns mit familiensozialisatorischer Literatur, etwas der Psychoanalyse, also denken Sie etwa an das berühmte Buch aus den 1970er Jahren von Horst Ebert Richter, Eltern-Kind-Neurose, wirklich ein gutes Buch, denken, würde man nicht denken, dass das ein Satz ist, den man so empirisch unterschreiben kann. Die Mutter liebt im Kind den Gatten, dieser darin die Gattin. Inzwischen wissen wir, dass das natürlich sehr viel schwieriger ist und also dass das Zeugen und Gebären von Kindern vor allem für die meisten jungen Familien eine nicht unerhebliche Krise darstellt, ein kritisches Lebensereignis, eine Entwicklungsaufgabe, die bewältigt werden muss. Keineswegs ist es natürlich empirisch auch so, wie auch die vielen Scheidungen von Familien mit Kindern zeigen, dass die Kinder als Symbol der Gemeinsamkeit und der Liebe dieses sittliche Verhältnis dann auf jeden Fall zusammenhalten. Also die Empirie scheint dagegen zu sprechen. Worüber man natürlich nachdenken könnte, ist, ob hierin nicht angemessen beschrieben und umrissen ist, was sich die meisten Leute, wenn sie im Programm der romantischen Liebe denken und fühlen, was sich die meisten Leute dennoch unter einer gelingenden Ehe wünschen. Es gibt natürlich alles Mögliche. Also es gibt Frauen, die sich von irgendeinem Mann schwängern lassen, nur um endlich ein Kind zu bekommen. Es gibt Männer, die, egal ob hetero oder homosexuell, weil sie gerne Kinder haben wollen, sich entweder irgendeiner Frau bedienen oder im Rahmen der Reproduktionsmedizin sogar sich an sogenannte Leihmütter wenden, was nun mit diesem hier gekennzeichneten sittlichen Verhältnis natürlich nur wenig zu tun hat. Interessant ist, dass die Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts, etwa bei der schwedischen Reformpädagogin Ellen Key, die ansonsten alles andere als eine Anhängerin jetzt der christlichen Religion oder gar der kirchlich geschlossenen Ehen oder der christlichen Ehe gewesen ist, schon auch so ein Bild entwirft, wo sie sagt, also Kinder, damit es ihnen später wirklich gut geht, so ein Zitat aus dem Jahrhundert des Kindes, Kinder müssen hervorgeliebt werden. Und sie würde am liebsten nur solchen Leuten erlauben zu heiraten, die A, da ist dann Ellen Key immer etwas eugenisch, physisch in jeder Hinsicht gesund sind, aber die auch durch Liebe verbunden sind. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass empirisch, das liegt eigentlich auf der Hand, Kinder dort am besten gedeihen, wo auch die Beziehungen zwischen den Ehepartnern liebevoller Art sind. Also das ist jetzt keine besonders riskante Aussage, ein schwieriges Problem. Insbesondere in der neueren Familiensozialpädagogik ist dann natürlich die Frage, und die Illustrierten sind voll davon, wenn Sie sich da mal die Titelblätter ansehen, wie ist das eigentlich mit den Scheidungskindern und anderen mehr? Das ist vor dem Hintergrund natürlich ein großes Problem. Hegel hat immer die Neigung, und das hat sich ja dann gezeigt, dass es nicht stimmt, dass er, das führt nochmal zur Phänomenologie zurück, dass er immer von dem jeweils seiner Meinung nach höchsten erreichten Stand der Gegenwart der sittlichen Entwicklung zurückblickt und meint, das hat seine eigene Vernunft, dass sich das so entwickelt hat. Rein familiensoziologisch, familienpädagogisch haben wir es heute mit dem Phänomen abnehmender klassischer Familien zu tun, obwohl nach Auskünften des Deutschen Jugendinstituts immer noch mehr als 70% aller Kinder in äußerlich intakten Familien aufwachsen, was nicht viel sagen muss. Dann natürlich eine entscheidende Frage auch ist, ob diese Familien intern intakt sind. Also Familien können äußerlich intakt sein und trotzdem durch Kampf und Konflikt gekennzeichnet sein. Andererseits haben wir heute, ist ja auch ein bekanntes Phänomen, immer mehr alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien und anderes mehr. Wäre interessant, darüber nachzudenken, was Hegel dazu gesagt hätte. Also, Zweck der Ehe ist die Objektivierung des romantischen Liebesgefühls, weil die Ehepartner im Kinde etwas vor sich haben, worin sie noch einmal die romantische Liebe, die sie vielleicht am Anfang zu Partner, zu Partnerin verspürt haben mögen, auf Dauer gestellt verstetigen müssen. Bevor ich nun zu den Rechten der Kinder, zur Sozialisation und Zucht komme, kurze Zäsur, dazu noch Fragen oder Anmerkungen. Ist soweit klar geworden? Ja, bitte.
Also diese Familie soll erst, so wie Sie vorgetragen haben, erst seit dem 18. Jahrhundert existieren. Vorher hatten die, also jedenfalls die Ehrenumstände, gar nicht die Gelegenheit dazu, Familien zu bilden, weil sie das Geld dazu haben.
Ja, ja. Ja, okay, genau.
Der steht nämlich gerade auf der anderen Seite, in dem Lexikon,
ja.
Dass ich hier dabei habe, dass ich das
entdecken. Okay.
Bei Hegel sind 45 Seiten dort geschrieben. Mhm.
Ja, ja, nee, ist klar.
Ich habe einen Bus gelesen und habe das einfach verlesen. Nach dem Hegel habe ich mir eingeschrieben. Marx wird immer als Schüler Hegels genannt in anderer Literatur. Und eben hier auch praktisch der ist eben natürlich eben der Friedrich Engels, der Mitglied der Fabriken, der eben. Ja. Aber hier der Friedrich Engels möchte ich darauf hinweisen, eben, also möchte da auch jetzt eben da keine kommunistische Propaganda machen, aber er hat ein wichtiges Buch zur Familie geschrieben, ja. Eben der Ursprung der Familie und
das Eigentum sind.
Und die ganzen geschichtlichen Entwicklungen sind ja wichtig auch eben.
Ja. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Ich werde nochmal ein Seminar zu Platon anbieten, dann können wir das genau erklären. Dankeschön. Ja, bitte. Nein. Also wie gesagt, seine Empirie war begrenzt. Es war die Empirie natürlich der eigenen Familiengründung, aber er war noch kein systematisch forschender Familiensoziologe und zu diesem Problem. Ja?
Wenn er immer von sozusagen rückblickend aus bewertet, würde mich jetzt mal interessieren, welche konkreten Vorbilder er für seine Theorie letzten Endes hat. Gibt es da biblische Vorbilder oder gibt es da irgendwie konkrete Familien aus seiner Umgebung in der Anleitung von dem Alexander Kojève? Zu der Phänomenologie des Geistes gibt es so eine postuliert er, dass Hegel unter Umständen sich selbst als göttlich sieht, am Ende aller Tage.
Ja.
Sieht er sich letztendlich mit seiner Familie selbst hier an dieser Stelle?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Also der Koschew sagt, dass Hegel glaubt, dass in ihm als Philosophen der Weltgeist in gewisser Weise zu sich gekommen ist und insofern göttlich ist. Aber er hat natürlich auf die bürgerlichen Familien in einer sich entwickelnden Metropole wie dem Berlin des frühen 19. Jahrhunderts geguckt. Er hat nicht aufs Land geguckt, er hat nicht auf das Gesinde geguckt, er hat mit Sicherheit nicht in die Lebensverhältnisse der Armen, der Proletarier und der Paupers geguckt, obwohl er die kannte und er in anderen Passagen der Phänomenologie sehr wohl auf den Skandal der Armut der Armen hinweist, hat das aber noch nicht mit dem Familiengedanken verbunden. Wobei, wenn Sie sich die Familienpädagogik dann dieser Zeit der 1840er, 1850er Jahre ansehen, etwa ein wichtiger protestantischer, früher Sozialtheoretiker und Praktiker, Johann Heinrich Wichern, der ist viel in die Viertel der Proletarier gegangen und zu den Armen und der fand es natürlich furchtbar, wie die zusammengelebt haben. Also riesige Familien mit vielen Kindern in kleinsten, schlecht beheizten, feuchten Wohnungen, oftmals keine Väter, also im Englischen würde man da von Welfare Mothers sprechen, obwohl die noch nicht auf Welfare waren, sondern einfach arm. Aber das hatte dann nur zur Folge, dass auch die entstehende Sozialarbeit und Sozialpädagogik, die damals noch von christlichem Geist getragen war, darum bemüht war, auch unter den Armen so etwas wie bürgerliche Familienverhältnisse durchzusetzen. Also das heißt, das Ideal stand schon und von diesem Ideal, das bei einer kleineren Schicht bürgerlicher Menschen in den Zentren der großen Städte vorhanden war, davon geht Hegel aus. Also jetzt nicht nur von seiner eigenen Familie. Ja? Von wem?
Theodor Eusermann, die Kant und Hegel als Persönlichkeit.
Ja.
Und da die Persönlichkeit verliert mir in den Augen des Lesers. Und über die Ehe des Hegels selbst wurde da geschrieben, dass er, Sie haben schon gesagt, die Frau 20 Jahre jünger als er geheiratet hat, aber er hatte einen Sohn und wenn dieser Sohn in ihrer Familie so einige Zeit gewohnt, mitgelebt hat, dann hatte er in den Briefen so beklagt, dass er so, ja, dass Hegel mit, ja, mit ihm sehr schlecht umgegangen ist.
Ja. Genau, das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage. Also ich glaube auch, Sie haben recht, Hegel selbst war ein mittelmäßiger Familienvater. Kant, der sich sehr intensiv mit Erziehungsfragen auseinandergesetzt hat, war ein Junggeselle, der so gut wie überhaupt keine Erfahrungen mit Kindern gehabt hat. Und wenn Sie in seinen Vorlesungen über Pädagogik lesen, das sagt dann schon, dass man Kindern ihre Freiheit lassen soll, allerdings nicht, wenn sie ungebührlich laut sind und sich übermäßig freuen. Und also da merkt man schon den Stubengelehrten, den schon also Kinderlärm stört. Also insofern vielen Dank für den Hinweis. Ist das wichtig, nochmal zu sehen, wie haben die eigentlich selbst gelebt, also vor dem Hintergrund. Die Frage, die sich jetzt damals stellt, wie ist das eigentlich mit den Rechten von Kindern? Haben sie auch subjektive Rechte, derart, dass sie mehr sind als nur ein Teil des lebendigen Familienvermögens, also das geschont werden muss? Haben Kinder eigentlich Ansprüche an ihre Eltern? Bei Kant, ich kann jetzt den Paragraphen nicht sagen, in der Metaphysik der Sitten gibt es eine sehr berühmte Stelle, wo Kant massiv dafür plädiert, dass Kinder Rechte haben und das erläutert es so, das ist nämlich also ein Kind zu zeugen und zu gebären, da Das ist so, als ob man ein Vernunftwesen ohne seine Einwilligung von jener in diese Welt runterholt und deswegen ist man ihm verpflichtet, es zu unterstützen. Hegel sieht es ungefähr ähnlich, Paragraph 174. Die Kinder haben das Recht, aus dem gemeinsamen Familienvermögen ernährt und erzogen zu werden. Das Recht der Eltern auf die Dienste der Kinder als Dienste gründet und beschränkt sich auf das Gemeinsame der Familiensorge überhaupt. Ebenso bestimmt sich das Recht der Eltern über die Willkür der Kinder durch den Zweck, sie in Zucht zu halten und zu erziehen. Der Zweck von Bestrafungen ist nicht die Gerechtigkeit als solche, sondern subjektiver moralischer Natur, im Unterschied zum Strafprozess in der bürgerlichen Öffentlichkeit, Abschreckung der noch in Natur befangenen Freiheit und Erhebung des Allgemeinen in ihr Bewusstsein und in ihren Willen. Also immerhin, es fängt damit an, Kinder haben Rechte gegen ihre Eltern. Sie haben ein Recht auf Ernährung und Erziehung. Und wer von Ihnen vielleicht mit sozialpädagogischen Fragen befasst ist, dann sehen Sie sich mal das Familiengesetzbuch an oder die entsprechenden Passagen im Grundgesetz, in denen dann verankert ist, dass das Recht der Erziehung ein vornehmes Recht der Eltern ist, aber dass über die angemessene Ausübung dieses Rechts, also der Staat, wacht. Kinder haben ein Recht darauf, erzogen zu werden. Weder Ernährung noch Erziehung sind Gnadenakte der Eltern, sondern verdichten sich, objektivieren sich in Rechtsansprüchen. Weniger klar ist die Frage, welches Recht die Eltern auf die Dienste der Kinder haben, wobei das jetzt hier, wir kommen gleich nochmal zu den Zusätzen, nicht genauer definiert. Aber das Recht auf die Dienste der Kinder ist beschränkt auf das Gemeinsame der Familiensorge überhaupt. Das lese ich so, dass Kinder dafür sorgen müssen, dass der familiale Zusammenhalt irgendwie erhalten bleibt. Ob damit jetzt schon sowas wie Altersvorsorge angesprochen ist, geht so aus dem Text nicht hervor. Und nun wiederum haben wir die Eltern aber das Recht, die Freiheit der Kinder einzuschränken, wobei, und das ist kein Zufall, sondern terminologisch gut überlebt, hier zunächst nicht von Freiheit die Rede ist, sondern von der Willkür der Kinder. Willkür heißt, dass ein Wesen seinem Willen folgt. Ob dieser Wille vernünftig begründet ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ebenso bestimmt sich das Recht der Eltern über die Willkür der Kinder durch den Zweck, sie in Zucht zu halten und zu erziehen. Wenn dann also in der Familie gestraft wird, dann ist der Zweck nicht, wie im Bereich der Öffentlichkeit und des Staates, Gerechtigkeit beispielhaft vorzuleben, sondern subjektiver moralischer Natur. Zweck der Strafe in der Familie ist Abschreckung der noch in Natur befangenen Freiheit, also unvernünftige Handlungen, und dass man ihnen pädagogisch beibringt, was die Prinzipien des Richtigen und des Gerechten sind. Aber es geht nicht um die Darstellung von Gerechtigkeit und vor dem Hintergrund, sofern Sie den Film gesehen haben oder sofern Sie noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich mal ansehen, können Sie sich etwa das Weiße Band ansehen von Michael Haneke, wo es ja auch zu Strafen kommt und wo man dann doch den Eindruck hat, dass dieser christliche Haustyrann, also der sich christlich nennt, glaubt, durch die Bestrafung der Kinder sowas wie eine objektive Gerechtigkeit umzusetzen. Aber das sagte Hegel natürlich schon 80 Jahre vorher. Also das kann nicht der Zweck der Strafe in der Familie sein, sondern der Zweck ist ein pädagogischer. Na dann so eine ganze Reihe von Anmerkungen. Ja. Ja. Ja, das ist sicher so, obwohl er das auch noch nicht im Blick gehabt hat. Er interessiert sich hier in den Anmerkungen zu diesem Paragraphen 174 zunächst für das Problem der Macht in der Familie, die er an die sittliche Erziehung bindet. Das ist eine Macht, die dem Zweck der Moralisierung des Kindes dienen soll. Und er deutet an, dass die von den Eltern verkörperte Autorität, er sagt, das Gefühl ihrer Unterordnung in einen Wunsch mündet, groß zu sein. Der Wunsch, groß zu sein, an dem die Kinder großgezogen werden, also in gewisser Weise den Eltern ähnlich werden. Und da hat er nun einen wirklich sehr interessanten, pädagogisch tiefgründigen Zusatz, 174, Zusatz, Seite 327 in der Suhrkamp-Ausgabe. Ich lese Ihnen was vor. Ganz ähnlich wie bei Kant in der Anthropologie. Was der Mensch sein soll, hat er nicht aus Instinkt, sondern er hat es sich erst zu erwerben. Darauf begründet sich das Recht des Kindes, erzogen zu werden. Anders als bei Tieren ist also die Erfüllung des menschlichen Lebens nicht, das von selbst funktioniert. Ebenso ist es mit den Völkern bei väterlichen Regierungen. Hier werden die Menschen aus Magazinen ernährt und nicht als Selbstständige und Majorenne angesehen. Also Majorenne heißt einfach Größere. Die Dienste, die von den Kindern gefordert werden dürfen, können daher nur den Zweck der Erziehung haben und sich auf dieselbe beziehen. Sie müssen nicht für sich etwas sein wollen, denn das unsittlichste Verhältnis überhaupt ist das Sklavenverhältnis der Kinder. Also das bezieht sich sicher in seiner Zeit noch darauf, dass vor allem also in der ländlichen Bevölkerung die Kinder selbstverständlich als Arbeitskräfte herangezogen worden sind. Und vorhin war Marx angesprochen, im Frühkapitalismus gab es heillose Zustände von Kinderarbeit, also dass 7- oder 8-Jährige schon in Kohlebergwerke und so weiter einfahren mussten. Aber damit Sie nicht denken in unserer globalisierten Welt, dass das alles vorbei ist, dann werfe man etwa einen Blick, das habe ich mal in einer Reportage gesehen, nach Lateinamerika, nach Bolivien, wo also Kinder durchaus auch in Silber- und Goldgruben einfahren, weil sie eben so kleinwüchsig wie sie sind, als Kumpel, als Bergleute geeignet sind. Und es gibt ja inzwischen mehrere Kampagnen, die sich kritisch mit dem Orientteppichangebot aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan und Iran beschäftigen, weil man einfach weiß, übrigens auch aus Indien, dass Kinder dann oft dazu gezwungen werden, mit ihren kleinen Fingerchen zu Spottlöhnen, eigentlich nur Unterkunft und Nährung, Teppiche zu knüpfen. Also das ist ein Problem, das in den europäischen Ländern sehr mühsam ist. im Lauf von 150 Jahren allmählich zurückgedrängt worden ist, wo es aber heute in den Ländern des Südens durchaus noch dessen Formen gibt. Denn das unsittlichste Verhältnis, schreibt Hegel in dieser Anmerkung, überhaupt ist das Sklavenverhältnis der Kinder. Dass sie also als ein Gemächsel angesehen werden. Ich habe das Kind erzeugt und deswegen ist es mein Eigentum. Deswegen darf ich ihm auch befehlen, was es tun soll. Das bestreitet Hegel ausdrücklich. Und weiter. Ein Hauptmoment der Erziehung ist die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche ausgeräutet werden. Jetzt wird es natürlich problematisch, weil das Sätze sind, die natürlich mit unseren neueren liberalen nach 1968er Intuitionen nicht mehr so richtig übereinstimmen. Also Hegel glaubt schon, Kinder sind Naturwesen, die einen natürlich noch nicht geprägten Willen haben, der gebrochen werden muss durch Zucht, hat den Sinn, den Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche ausgeräutet, also ausgerottet, ausgejätet werde. Hier muss man nicht meinen, bloß mit Güte auszukommen, denn gerade der unmittelbare Wille handelt nach unmittelbaren Einfällen und Gelüsten, nicht nach Gründen und Vorstellungen. Also Kinder sind noch nicht vernünftig, sie können nicht argumentieren, können also nicht Gründe und Vorstellungen anlegen. Legt man den Kindern Gründe vor, so überlässt man es denselben, ob sie diese wollen gelten lassen, und stellt daher alles in ihr Belieben. Daran, dass die Eltern das Allgemeine und Wesentliche ausmachen, schließt sich das Bedürfnis des Gehorsams der Kinder an. Wenn das Gefühl der Unterordnung bei den Kindern, das die Sehnsucht groß zu werden hervorbringt, nicht genährt wird, so entsteht vorlautes Wesen und Naseweisheit, also Altklugheit. Also da sehen Sie, das ist jetzt natürlich, und wir sind 1820, das sind Meinungen, die noch nicht durch eine empirisch forschende Entwicklungspsychologie ergänzt worden sind. Und es ist ja auch wirklich eine interessante und offene Frage. Erstens, ob die Erwachsenen selbst immer so vernünftig sind und mit Vorstellungen und Gründen argumentieren und ob und wann Kinder anfangen können zu argumentieren. Also was wir aus der empirischen Sozialisations- und Familienforschung wissen, ist, dass sich in Deutschland in den letzten 40 Jahren mehr und mehr Familien, also mit Kindern von, wie das dann in der Sprache der Sozialisationsforscher heißt, von Befehlshaushalten zu Verhandlungshaushalten hin entwickelt haben. Aber ich meine, Sie werden solche Erfahrungen auch haben, das kenne ich auch aus liberaleren, jüngeren Familien. Das ist natürlich schon sehr anstrengend, mit Kindern zu verhandeln. Und also anstelle des sogenannten kurzen Prozesses, ab jetzt Fernseher aus, Marsch ins Bett, zu versuchen, das zu begründen. Da wird dann neuerdings, das wäre dann so das Gegenmodell, ist auch nicht ganz falsch, immer gesagt, man muss Kindern aber auch Grenzen setzen. Das ist gewissermaßen so eine letzte, würde ich mal sagen, ein letzter Spross der hier vertretenen Theorie. Aber für mich ist das jedenfalls nochmal eine offene Frage, ab wann Kinder argumentationsfähig sind. Also die entwicklungspsychologische Forschung, die so in diesem Kohlberg-Paradigma geforscht hat, sie sagt schon, also im Alter von 4 oder so sind Kinder durchaus in der Lage, Argumente einzusehen, beziehungsweise Argumente, die sie aufgeschnappt haben, auch gegen Eltern gelten zu lassen. was vielleicht viele von Ihnen kennen, ist, wenn man mit einem Kind irgendwas verabredet hat und dann ist ihm irgendwas dazwischen gekommen und dann wird einem entgegengehalten, aber Versprechen muss man halten, ja. Das ist dann so ein Problem. Ja, also hier ist Hegel, hat eine ganz eigene Entwicklungspsychologie, aber was wichtig ist, dass er mit Kant und anderen feststellt, dass der Mensch kein instinktgesteuertes Wesen ist und er deswegen erzogen werden muss, wenn sie das Mutatis Mutandis auf die Gegenwart übertragen wollen, ist das auch eine Aussage über den Einfluss der Gene natürlich. Ja, also da, also wie determinierend sie sind, das Problem hat er auch noch nicht im Blick gehabt. Aber er ist schon jemand, der meint, es muss erzogen werden. Ich lese Ihnen jetzt noch den nächsten Paragraphen vor, ohne nun heute auf den noch ausführlicher einzugehen. Paragraph 175. Die Kinder sind an sich freie. Und das Leben ist das unmittelbare Dasein nur dieser Freiheit. Sie gehören daher weder anderen noch den Eltern als Sachen an. Ihre Erziehung hat die in Rücksicht auf das Familienverhältnis positive Bestimmung, dass die Sittlichkeit in ihnen zur unmittelbaren, noch gegensatzlosen Empfindung gebracht werde und das Gemüt darin als dem Grunde des sittlichen Lebens in Liebe, Zutrauen und Gehorsam sein erstes Leben gelebt habe. Liebe, Zutrauen und Gehorsam. Das sind die Gefühlsqualitäten der bürgerlichen Familie. Dann aber die in Rücksicht auf dasselbe Verhältnis negative Bestimmung, die Kinder aus der natürlichen Unmittelbarkeit, da kann man ja an Babys denken, die gestillt werden, in der sie sich ursprünglich befinden, zur Selbstständigkeit und freien Persönlichkeit und damit zur Fähigkeit, aus der natürlichen Einheit der Familie zu treten, zu erheben. Also der Zweck der Familienerziehung ist letztlich die Auflösung der Familie. Da hat man wieder so eine paradoxe Konstruktion. Und das wird jetzt im Folgenden nochmal etwas erläutert. Und hier polemisiert Hegel gegen die ansonsten von ihm hochgeschätzte römische Zivilisation. Zitat, Seite 328. Das Sklavenverhältnis der römischen Kinder ist eine der diese Gesetzgebung befleckendsten Institutionen. Und diese Kränkung der Sittlichkeit in ihrem innersten und zartesten Leben ist eins der wichtigsten Momente, den weltgeschichtlichen Charakter der Römer und ihre Richtung auf den Rechtsformalismus zu verstehen. Damit ist eine Kritik angedeutet, auch eine Kritik daran, dass das, aber das ist jetzt hier nur ganz zart angedeutet, womöglich dazu geführt hat, dass die römische Kultur untergegangen ist. Die Notwendigkeit, fährt er fort, erzogen zu werden, ist in den Kindern als das eigene Gefühl in sich, wie sie sind, unbefriedigt zu sein, als der Trieb der Welt der Erwachsenen, die sie als ein höheres ahnen, anzugehören, der Wunsch, groß zu werden. Auch hier vertritt Hegel eine wichtige Theorie, die psychologisch, auch entwicklungspsychologisch, finde ich, gar nicht falsch ist. Das hört man öfters von kleinen Kindern. Wenn ich mal groß bin, dann mache ich dies und das. Dann heirate ich Papa, dann heirate ich Mama, dann bin ich Schulkind und so weiter und so fort. Was Hegel noch nicht im Blick hat, ist das, was dann die moderne Reformpädagogik, also spätestens seit, also frühestens seit Ellen Key, spätestens seit Janusz Korczak postuliert hat, dass nämlich Kindheit ein Lebensabschnitt eigener Würde ist und nicht nur eine Vorstufe zum Erwachsenenleben. Das hat er nun wirklich nicht im Blick, wie Sie gleich hören werden. Er fährt fort, immer noch 328. Die spielende Pädagogik nimmt das Kindische schon selbst als etwas, das an sich gelte. Gibt es den Kindern so und setzt ihnen das Ernsthafte und in sich selbst in kindische, von den Kindern selbst gering geachtete Form herab, indem sie so derselben in der Unfertigkeit, in der sie sich fühlen, vielmehr als fertig vorzustellen und darin befriedigt zu machen, bestrebt ist, die spielende Pädagogik, stört und verunreinigt sie deren wahres, eigenes, besseres Bedürfnis und bewirkt teils die Interesselosigkeit und Stumpfheit für die substanziellen Verhältnisse der geistigen Welt, teils die Verachtung der Menschen, da sich ihnen als Kindern dieselben selbst als kindisch und verächtlich vorgestellt haben und dann die sich an der eigenen Vortrefflichkeit weigende Eitelkeit und Eigendünkel. Also er ist der Meinung, das werde ich in der nächsten Woche dann noch erläutern, dass eine Pädagogik die Kinder nicht immer schon unter dem Gesichtspunkt, dass sie später Erwachsene sein werden, angeht, sich gewissermaßen an den Kindern vergeht und deren eigene Wachstumsbedürfnisse vernachlässigt. Die Frage ist, ob wir das heute anders sehen oder ob da nicht Kompromisse möglich sind zwischen einer Würdigung der Kindheit als einer eigenen Lebensabschnitt mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen, also Korczak, Recht des Kindes auf den eigenen Tag, das Recht des Kindes auf Achtung, das Recht des Kindes auf den eigenen Tod, sagt er sogar. Hegel aber sagt, was bei Kindern vorherrscht, und das ist ja auch richtig, der Trieb zu lernen, größer zu werden, dass das Element ist, das angenommen werden muss. Soweit für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.